Wie wichtig dieses Vertrauen ist, das werden wir gleich merken. Ich möchte uns zunächst mal ein wenig Einblick geben in die Situation von Menschen, die bedrängt sind. So sieht er aus. Der Bruder Andrew, der Anne van der Belt, ein Holländer, der 1955 im Alter von 23 Jahren von Gott die Berufung bekam, Bibeln dahin zu bringen, wo sie verboten sind. Und damit wurde er der Gründer von Open Doors. Die Weltverfolgungskarte, die wir jedes Jahr nach einem aktuellen Index in den ersten Januartagen herausbringen, sieht 2012 so aus. Wer will, kann sich am Büchertisch anschließend an den Gottesdienst eine abholen und sie sich zu Hause irgendwo hinhängen. Jedes Jahr verschiebt es sich ein bisschen. Die rot markierten Länder sind die Top Ten. Dort werden Christen am schwersten, am heftigsten verfolgt. Nordkorea Nummer 1. Und dann all die Länder im Nahen Osten, inklusive der Ferieninsel der Malediven. Ich habe einen kleinen Filmclip, wo wir sehen können, wie sich das in den ersten Ländern anfühlt. Kommt der Ton auch noch? Der Ton müsste schon da sein. Geht nicht? Okay. Dann überspringe ich das. Ohne Ton lohnt es sich nicht. Die Aufgaben von Open Doors, die wir weltweit haben, habe ich mal hier kurz zusammengefasst. Das erste und wichtigste Ziel ist bis heute, Bibeln und christliche Literatur in all die Länder zu bringen, wo es verboten ist, wo man sie nicht kaufen kann oder wo die Christen kein Geld haben. Wir bilden Pastoren und Leiter aus, jedes Jahr etwa 150.000 Personen weltweit. Wir sorgen für sehr viele Gefangene, soweit wir von ihnen erfahren, und auch für die Witwen und die Kinder, die sonst mittellos wären. Im Irak, in Nigeria, in Indonesien führen wir Traumaseminare durch, weil dort schwere, furchtbare Massaker geschehen sind und die Ehefrauen in der Regel oder auch die Kinder so nicht weiterleben können. Wir haben Zufluchtshäuser, zum Beispiel im Norden von Nigeria, wo viele vertrieben werden, wenn sie konvertieren, als frühere Muslime zum Glauben an Jesus finden und als Christen leben wollen. Und dann brauchen sie einen sicheren Ort, denn zu Hause wäre ihr Leben in Gefahr. Und wir haben unendlich viele kleine Projekte. Wir nennen das Hilfe zur Selbsthilfe, um den Entrechteten, um denen, die ihre Arbeit verloren haben, weil sie Christen geworden sind, mit einem Kredit die Möglichkeit zu geben, ein kleines Handwerk oder ein kleines Geschäft zu beginnen. Sie können sich vorstellen, bei diesen wenigen Stichworten, dass es ein ganz großer Dienst ist. Wir arbeiten in über 50 Ländern, wo die Betroffenen sind, und wir arbeiten in 23 westlichen Ländern. Die Zentrale in Deutschland ist nur 100 Kilometer von hier entfernt, in Kelkheim am Taunus. Ich bin in China gewesen und wurde gefragt, habt ihr in Deutschland die gleiche Bibel wie wir? Ich wunderte mich über die Frage, sagte, na klar. Ist exakt derselbe Inhalt drin? Ich sagte, ja. Und dann kamen die Zitate. Die Worte von Jesus, wo er gesagt hat, haben sie mich verfolgt, dann werden sie euch auch verfolgen. Oder aus Lukas 21, 17, ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen. Und dann haben sie mich ernsthaft gefragt, warum gibt es in Deutschland keine Christenverfolgung? Ich fand es gar nicht so easy. Ich habe ihnen geantwortet, im Neuen Testament steht, dass die Verfolgung der Christen zum Ende der Zeit vor der Wiederkunft Jesu zunehmen wird. Aber ich bin überzeugt, es wird immer Regionen in der Welt geben, wo Christen frei sind, damit wir in der Freiheit euch unterstützen können. Und das ist auch meine tiefe Überzeugung. Paulus schreibt an die Korinther einmal, wenn ein Glied leidet, dann leiden alle Glieder mit. Warum? Weil es nur eine weltweite Gemeinde Jesu gibt und weil wir alle mit betroffen sind. Als Saulus unterwegs war nach Damaskus, hörte er eine Stimme und die Stimme war gewaltig. Und die Stimme sagte zu ihm: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Aber Jesus war schon gar nicht mehr als Mensch auf der Erde. Das heißt, Jesus hat sich absolut identifiziert mit seiner Gemeinde. Denn er hat ja die Christen verfolgt und ins Gefängnis geschleppt und nicht Jesus persönlich. Ein paar kleine Spots aus einigen Ländern. Nordkorea, seit 1953 eingeteiltes Land. Eine Götterverehrung, eine erzwungene, befohlene Verehrung für Kim Il-sung, das ist der links, für Kim Jong-il und jetzt für den amtierenden Vier-Sterne-General und Vorsitzenden des Zentralkomitees Kim Jong-un. Christen mussten nach dem Koreakrieg 50 bis 53 verschwinden. Kirchen wurden zerstört, die Christen wurden getötet. Aber Gott sorgt dafür, dass die Gemeinde Jesu niemals in einem Volk und Land ausgerottet werden darf. Sie mussten in den Untergrund gehen. Eine Folge dessen, dass Christsein verboten ist in Nordkorea, zeigt sich darin, dass der Mensch eben nicht mehr zum Ebenbild Gottes geschaffen ist, sondern entrechtet, entwertet. Er hat keine Würde. Deswegen kann man mit ihm machen, was man will. Und jeder, der nicht absolut das tut, was die Regierung fordert, landet in einem der vielen Arbeitslager. Seit Donnerstag laufen in deutschen Kinos, in einigen wenigen deutschen Kinos, Filme über Arbeitslager in Nordkorea. Einige haben mich heute Morgen angesprochen. Ich war am Donnerstag da und habe es gesehen. Es ist bewegend. Diese Frau Sonok Lee, deren Buch ich am Büchertisch habe, war über 6 Jahre in einem Lager. Sie hat es gesehen und erlitten und hat dort zum ersten Mal Christen gesehen, die sich heimlich trafen zum Beten, wenn sie gerade nicht beobachtet waren. Viele fliehen über den Tumen, den Grenzfluss nach China, in der Hoffnung, ihren Hunger zu stillen. Jedes Jahr etwa 300.000 Menschen. Es geht nur über China, einen anderen Weg gibt es nicht. Es gibt inzwischen, soweit wir es wissen und recherchieren konnten, denn wir arbeiten in dem Land, etwa 1.000 kleine, wachsende Hausgruppen. Die meisten sind klitzeklein. 3, 4, 5, 6, 7 Leute. Diese hier war sehr groß. Wenn die erwischt werden, heute am Sonntagmorgen, durch eine Razzia, ist ihr Leben in Gefahr. Die Leiter werden in der Regel sofort erschossen. Es braucht dafür kein Gericht. Und die anderen kommen in ein Arbeitslager. Der Hunger ist seit dem vergangenen Jahr wieder enorm angestiegen. Ich glaube, dass Gott Gericht übt, auch durch die großen Unwetterkatastrophen. Sie haben keine Medikamente, sie haben nur ganz, ganz, ganz geringe Rationen für die Kinder zum Essen. Die Not ist riesengroß und in Nordkorea haben die Christen einen sehr schweren Stand und dennoch wächst die Gemeinde. Die islamische Welt hat sich riesig ausgebreitet. Da, dieses mini kleine graue Fleckchen, Israel. In Jerusalem hat alles angefangen am ersten Pfingstfest und heute ist die Region, wo die Christenheit vor 2000 Jahren aufgeblüht ist mit vielen Gemeinden in ganz Kleinasien, islamisch. Iran hat nur noch 0,5% Christen. Aber dort kommen viele zum Glauben durch Träume und Visionen. Ein Beispiel ist Yousef Nadakhani. Natürlich war er Moslem, kam durch Satellitenprogramme in Kontakt mit der Bibel. Zum Glauben an Jesus wurde ein feuriger Nachfolger Jesu. Und dann hat er eine Gemeinde gegründet, begann mit einer kleinen geheimen Hauszelle. Und dann hat er erlebt, wie viele dazu kamen, gläubig wurden an Jesus Christus als Erlöser und Herrn. Die Gemeinde war angewachsen auf 35 Personen und dann hat jemand ihn angezeigt und er wurde nicht nur gefangen genommen, sondern zum Tode verurteilt. weil das im Iran absolut verboten ist. Die Scharia, das islamische Gesetz, gebietet es. Wir haben anhaltend gebetet. Und wenn ich sage wir, dann sage ich viele Christen in der Welt. Vermittelt sicher auch hauptsächlich durch Open Doors. Das Wunder ist geschehen, ihr Lieben. Das Wunder ist geschehen. Vor 2 Monaten ist er entlassen. Das ist im Iran sehr unwahrscheinlich. Aber Gott erhört Gebet. Im Irak werden seit 6 Jahren Christen vertrieben. In der Hauptstadt Bagdad wurden viele Christen, viele Kirchen angezündet. Große chaldäische Kirchen, die 2000 Jahre alt sind. Viel älter als jede Kirche in Deutschland sein könnte. Während eines Gottesdienstes kamen die Rebellen, die radikal-islamischen, hinten rein, mit Maschinengewehren vermummt, maskiert und hatten einfach drauf losgeschossen. 3 Priester und 59 Gemeindemitglieder starben während eines Gottesdienstes. Ich war dort dieses Jahr und habe Christen besucht, unter anderem diese 3 Frauen. Ihre Geschäfte wurden abgefackelt im christlichen Geschäftsviertel in Bagdad. Sie flohen nach Kurdistan und in Erbil, der Hauptstadt dort, passierte das Gleiche. Ich habe mit ihnen gesprochen. Ich habe mir ihre Nöte angehört und habe mit ihnen geweint. Und dann habe ich gedacht, was kann ich ihnen sagen? Ich kann ihnen nicht sagen, wenn wir jetzt beten, wird das nie wieder passieren. Es gibt keine Sicherheit für sie. Dann habe ich ihnen eine Andacht gehalten. Dann habe ich ein Lied für sie gesungen, weil ich von Gott diesen Impuls hatte. Ein Lied, das nur die Älteren wahrscheinlich noch kennen. Ich habe es auf Englisch gesungen. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück. Niemals zurück. Es war bewegend zu sehen, dass sie gesagt haben, wir wollen an Jesus festhalten, auch wenn es uns alles kostet. Hier links. Ruth Hussein. Sie und ihr Mann kamen zum Glauben, da hatten sie schon eine junge Familie. Akademiker, tolle Position. Nach ihrer Bekehrung mussten sie ihre Berufe lassen. Er fing an, im christlichen Buchladen zu arbeiten. Es dauerte nicht lange, da wurde er erschossen. Einfach so. Warum? Weil er Jesus Christus zum Herrn seines Lebens gemacht hat. Ruth Hussein hat sich zurückgezogen. Hatte nicht mehr den Mut, in eine Kirche oder Gemeinde zu gehen. Wurde zu Hause betreut über Jahre. Sie ist an Jesus geblieben und hat die Apostelgeschichte, sie ist Übersetzerin, die Apostelgeschichte übersetzt von Arabisch in die kurdische Sprache. Ein Zeichen, was es ihr bedeutet. Ihrem Sohn habe ich zugesprochen, dass Gott ihn beruft für sein Reich. Ein hochintelligenter junger Kerl. Ich hatte meine Freude an dieser Begegnung und diesem Kennenlernen. Rechts unten Samir, gerade geflohen aus Mosul. Übrigens, Mosul ist das biblische Ninive. Heute sind die Christen dort in großer Gefahr, die meisten fliehen. Samir war gerade im Kloster angekommen, in Salamania, und wir hatten eine gute Begegnung mit ihm. Er erzählte hautnah oder taufrisch, was gerade gestern am Tag vorher in Mosul wieder alles passiert war. Ein großer Sprung nach Afrika, in den Norden von Nigeria. Seit Jahren sind die Rebellen, besonders die Boko Haram-Sekte, unterwegs, brennen Kirchen ab. Die Christen können sich nur noch auf den Ruinen treffen. Ganze Wohnviertel sind verwaist. Jetzt frage ich Sie, sind diese Menschen in den Ländern, von denen ich gerade erzähle, schlechtere Menschen als wir? Oder schlechtere Christen? Sind wir besser? Ich denke, die Antwort ist klar. Natürlich nicht. Sie haben das Pech, in einem Teil der Welt zu leben, wo Christen verfolgt werden. Durch Regierungen, durch Familienangehörige, durch extremistische Gruppen. Ich habe nur ein paar Zahlen. Auch nicht die neuesten. Das könnte ich fortsetzen und fortsetzen und fortsetzen. Jeden Tag sterben Christen in Nigeria. Viele Frauen werden zu Witwen. Ich hatte letztes Jahr eine Witwe hier. Nein, dieses Jahr. Auch hier ganz in der Nähe. Vielleicht waren einige bei den Vorträgen dabei. Sie hat mir ihre Geschichte erzählt und sagte, in meiner Gemeinde sind 68 Frauen verwitwet durch diese Anschläge. Aber es gibt auch das andere. Besonders das junge Menschen, die Muslime waren, zum Glauben an Jesus kommen. Sie wurde dann durch ihren Vater bedroht. Sie sollte gerade verheiratet werden. Und dann ist sie geflohen. Kam in ein Zufluchtshaus, das wir dort haben, hat dort ein Jahr Fürsorge, Gemeinschaft und alles bekommen, was sie braucht. Und das Wunder geschah. Wir haben ihre Geschichte veröffentlicht in dem Monatsheft, das sie heute alle auf ihren Stühlen haben. Das Wunder geschah. Ihr Vater war bereit, ihr zu verzeihen, und sie konnte nach einem Jahr wieder nach Hause. Eine ermutigende Geschichte von Jemima. Pakistan. Der Fall von Asia Bibi oder auch Asia Noreen ging um die ganze Welt. Eine christliche Familie in einem Ort mit 1000 Familien. Man hat ihr vorgeworfen, sie hätte den Propheten Mohammed gelästert. Das stimmt nicht, aber sie kann es nicht beweisen. Es geschahen schlimme Dinge bis zu ihrer Verurteilung zum Tod. Es gibt in der Regierung in Pakistan 2, die sich eingesetzt haben für die christliche Minderheit. Unter anderem der Minister Salam Taseer und Minister Bhatti. Beide wurden vor einiger Zeit erschossen. Ihre Familie, ihr Mann, ihre Kinder, die Todesstrafe würde durch den Strick verhängt. Ich möchte Sie heute herzlich bitten, beten Sie mit für Asia Bibi, für Ihren Mann, für Ihre Töchter, dass Sie im Glauben wirklich bleiben, dranbleiben, die Kraft Gottes empfangen und immer wieder auch die Ermutigung, die Sie brauchen. Wir hoffen und beten und erwarten, dass Gott auch dieses Wunder tut, dass sie eines Tages freikommt. Ägypten. Seit dem 31.12.2010 sind wir wach geworden. Das Geschehen in Alexandria. Hier in dieser Gemeinde rechts, eine Gemeinde mit 7000 Mitgliedern, eine ganz lebendige koptische Gemeinde mit wunderbaren Diensten. Ein Beispiel. In Ägypten ist es per Gesetz verboten zu konvertieren. Maher El-Guhari, ein Polizeibeamter im gehobenen Dienst, wurde Christ, ging zur Behörde und wollte seine Religionszugehörigkeit auf dem Ausweis ändern lassen. Und dann hat man gesagt, sind Sie wahnsinnig? Das ist verboten. Und dann wurde er mit dem Tode bedroht und floh. Erst nach Syrien, dann nach Frankreich und jetzt ist er in Deutschland. Heute, vor einem Jahr, haben sich die Christen in Ägypten aus allen Kirchendenominationen, die es dort überhaupt nur gibt, zusammengetan zu einem Gebets- und Fastentag. Ist das zu fassen? 70.000 Christen sind zusammengekommen. Heute vor einem Jahr. Wissen Sie, was ich mich gefragt habe? Schafft das nur Bedrängnis, Angst und Verfolgung, dass Christen auch über die Denominationen und Kirchen hinweg zum Gebet zusammenkommen? Offensichtlich ja. Nach dem Zweiten Weltkrieg sah es in Deutschland ja auch annähernd ähnlich aus. Aber das ist ein Zeichen der Hoffnung. Das ist ein Zeichen, die Christen bleiben dran. Sie stärken sich gegenseitig und wir aus dem Ausland helfen ihnen. Mein letztes Beispiel, Alim Jan Yimit aus China, auch ein Gemeindegründer in einer Untergrundkirche. Er wurde zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Ein junger Familienvater. Und ich frage Sie, sollen diese beiden kleinen Jungs ohne Vater aufwachsen? Und seine Frau, die jetzt Verantwortung für die Untergrundgemeinde übernommen hat, ohne ihren Mann auskommen? Wir haben dafür gesorgt, dass ihr Ermutigungsgrüße geschickt werden. Material ist am Büchertisch. Um ihr zu zeigen, wir stehen an deiner Seite. Im Glauben, im Gebet, in der Liebe, mit unseren kleinen, geringen Möglichkeiten. Die weltweite Gemeinde Jesu ist da. Die ist nicht abwesend. Im Geist und in der Liebe ist sie da. Das brauchen alle, die es schwer haben. Eine Frage will ich uns in dem Zusammenhang stellen. Wie reagieren wir auf den Islam? Die meisten so. Aber es gibt eine andere Möglichkeit. Bruder Endo hat gesagt, für ISLAM, ich sage, liebt alle Muslime. Und das hat er in diesem Buch, das er geschrieben hat, ausgeführt. Was können wir tun? Gebet ist das Allerwichtigste. Darum bin ich heute hier. Natürlich können wir finanziell helfen, Grüße schreiben und auch aktiv werden. Eine lange, lange Brücke von Heidelberg bis nach Nordkorea oder bis nach Ägypten oder Pakistan oder Nigeria. Wir haben heute Morgen diese Hefte verteilt. Sie haben jeder ein solches Heft gefunden. Und ich möchte Sie herzlich einladen, das heute mit nach Hause zu nehmen. Das Monatsheft November ist über Ägypten. In der Mitte ist ein Gebetskalender eingeheftet, den habe ich hier schon rausgelöst. Für jeden Tag ein konkretes Anliegen. Heute für drei junge Männer, die zum Glauben gekommen sind, aus Ägypten. Glauben Sie mit mir, dass Gott Gebet erhört, wenn wir für diese jungen Menschen heute beten? Wer sagt, ich will in Zukunft mit der verfolgten Gemeinde Jesu in Kontakt bleiben oder in Kontakt kommen? Deswegen klebt da eine Karte, die kann man ablösen. Sie können mit Ihrer Anschrift hinten drauf das Heft bestellen und kriegen es dann gerne jeden Monat kostenlos natürlich zugeschickt. Das sind einfach die Informationen zum konkreten Gebet. So, das waren meine Informationen, die ich gerne an den Anfang stellen wollte. Jetzt habe ich die große Frage, haben Sie noch Kraft, meiner Predigt zuzuhören? Ich wusste, dass das heute länger wird. Das lässt sich wahrscheinlich schwer machen, aber das ist ja heute ein außerordentlicher Gottesdienst. Wenn Sie die Karte ausfüllen wollen am Schluss, hinten am Büchertisch ist eine Box, da können Sie das reinwerfen. Ich lese aus Markus 8 die Verse 34 und 35. Und Jesus rief das Volk zu sich, samt seinen Jüngern, und sprach zu ihnen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Wir sagen ja so oft, alles im Leben hat seinen Preis. Und das stimmt. Ob wir zum Aldi gehen oder zum Rewe einkaufen, ob wir in Urlaub fahren, ob wir unsere Leasingrate abtragen, sogar das Leben in der Gemeinde kostet Geld. Alles im Leben hat seinen Preis. Und für das eine investieren wir mehr und für das andere etwas weniger. Heute leben wir ziemlich preisbewusst und das ist sehr, sehr gut so. Aber wie preisbewusst leben wir denn in Bezug auf unseren Glauben, auf unsere Jesus-Nachfolge? Das ist ja interessant, dass dieses Wort, das ich gerade gelesen habe, nicht an den kleinen internen Jüngerkreis gerichtet war, sondern an das Volk, Open Air, Marktplatz in Heidelberg. Ganz schön mutig. Die Worte vom Kreuztragen sind 5-mal in den Evangelien berichtet. Es geht also nicht um eine Nebensache. Besinnen wir uns auf die 12 Jünger. 3 Jahre sind sie bei Jesus in die Lehre gegangen. Und am Ende der Lehre kommt bekanntlich die Prüfung. Frage an Sie, wer hat in seinem Leben einmal eine Lehre gemacht? Ja, 37%, so ungefähr. Sie wissen, wovon ich rede. In der Prüfung wird genau das abgefragt, was man in den 3 Jahren oder plus minus gelernt hat. Nichts anderes. Als Jesus am Ende seiner Zeit wusste, was ihm bevorsteht, da nahm er die besten von seinen Lehrlingen, also die Vertrautesten, Petrus, Jakobus und Johannes, die nahm er und sagte, kommt, jetzt brauche ich euch. Sie gingen in den Garten Gethsemane und dann hat Jesus gesagt, ihr Lieben, jetzt kommt es drauf an. Wir könnten sagen, er hat gesagt, wacht und betet jetzt mit mir oder auch für mich. Jetzt brauche ich euch. Prüfung. Was ist passiert? Sie sind wirklich eingeschlafen. Ich habe oft darüber nachgedacht, warum. Und meine Antwort heißt, sie waren bei sich selbst. Bei ihrer eigenen Angst, bei ihrer eigenen Schwachheit und auch, weil sie nicht begriffen haben, was Gebet jetzt bedeutet. Jesus ist ja großartig. Nach Tod und Auferstehung ist er wieder da, 40 Tage Nachhilfeunterricht, Nachschulung für die Jünger, die es noch nicht ganz begriffen hatten. Ich möchte eine Beschreibung geben für Nachfolger Jesu. Ich bin sicher, hier sitzen eine ganze Anzahl von Ihnen, die sagen, das will ich sein. Nach meiner Beschreibung sind das Menschen, die nicht mehr den Fokus des Lebens auf sich selbst legen. Menschen, die nicht mehr sagen, Hauptsache es geht mir gut. Oder die Jüngeren bis 40. Hauptsache ich bin glücklich. Und die ab 45. Hauptsache ich habe einen sicheren, stabilen Arbeitsplatz bis zur Rente. Und dann gibt es noch die, und das sind wahrscheinlich die allermeisten. Hauptsache, die Unglücke des Lebens treffen mich niemals. Ihr Lieben, wer sind wir eigentlich, dass wir mit einer solchen Erwartungshaltung leben? Wer hat uns das denn gelehrt? Das Wort Gottes auf jeden Fall nicht. Und dann gibt es noch etwas. Hauptsache, andere sehen, wie ich mich engagiere. Und ich kriege die nötige Anerkennung und Wertschätzung für meine Mitarbeit. Schließlich braucht das jeder, um seelisch in Balance zu bleiben. Nachfolge beinhaltet eine gewisse Absage an sich selbst und ein Gehorsam unter die Herrschaft Jesu Christi. Und dazu gehört ganz oft Selbstüberwindung. Und jetzt mal Hand aufs Herz. War das Lieblingsfach in unserer Jüngerschaftsschule? Bestimmt nicht. Bei mir auch nicht. Aber ich bin sicher, Gott lässt sich nicht zum Vorwand für unsere Interessen und Projekte machen, wenn wir sie nicht mit ihm gemeinsam geplant haben. Wenn wir nicht wissen, es ist sein Auftrag an uns. Es geht nicht darum, dass wir beten, so Herr, ich habe geplant, und jetzt bitte segne das. Es geht vielmehr darum, dass wir fragen, Herr Jesus, wo in dieser Welt ist mein Platz, meine Berufung, meine Platzanweisung? Und ich sage es ganz offen, für die jungen Mütter, die sind wahrscheinlich jetzt hier nicht im Raum, ja? Für die jungen Mütter mit kleinen Kindern zu Hause in der Familie, denn kleine Kinder brauchen Wurzeln. Für viele in der Familie, vielleicht auch bei den alten Eltern, die man pflegt. Bei den Nachbarn, im Büro, in der Schule, an der Uni, im Krankenhaus, in der Praxis, wo auch immer. In der Gesellschaft oder bei den Armen und Bedürftigen in dieser Welt. Das Wort vom Kreuztragen ist für uns richtig strange. Kreuztragen. Ihr habt ein wunderschönes, buntes, kein Holzkreuz. Wenn da jetzt ein Holzkreuz wäre, hätte ich gesagt, wir können nicht den Querbalken auf unsere Schultern
nehmen und dann anschließend heute durch Heidelberg gehen. Wohin sollten wir den Balken denn auch tragen? Jesus hat ihn ein für alle Mal getragen auf den Hügel Golgatha. Er ist für unsere Sünde und Schuld daran verblutet und gestorben. Auf dass wir frei sind, erlöst sind. Ein für alle Mal. Für alle Menschen, alle Nationen, alle Kulturen, alle Sprachen. Aber für uns heißt es, nimm dein Kreuz auf sich, kalkuliere ein, dass Menschen mit dem Kopf schütteln, wenn wir über unseren Glauben reden. Dass sie uns irgendwo in eine Ecke stellen, vielleicht der Fundis oder wie auch immer. Vielleicht, dass sie uns ausgrenzen, aber mehr passiert uns ja nicht. Deswegen ist ja die Frage, wozu sind wir bereit? Ich werde nie vergessen den Tag meiner Berufung. Ich war damals 19 Jahre jung. Und Gott hat sehr deutlich durch den Predigttext über die Berufung Abrahams in mein Leben hineingesprochen. Und ich spürte während der Predigt, dass eine Hand auf meiner rechten Schulter lag. Und ich dachte, nanu, wer ist das? Drehte mich um und da war keiner. Und Jesus hat mir sehr klar gesagt, Margret, ich will, dass du mir mit deinem ganzen Leben nachfolgst und zur Verfügung stehst. Ihr Lieben, ich sag's ehrlich, das war ein Kampf in mir. Ich hatte Pläne, ganz andere Pläne. Und ich wusste, ich muss sie Jesus hinlegen und muss sie loslassen. Und da ich Jesus kannte und schon gut kannte, ich war schon 4 Jahre mit ihm unterwegs, deswegen wusste ich, ich werde kein erfülltes Leben haben, wenn ich Jesus nicht gehorsam bin. Ihr Lieben, wenn wir ganz versessen darauf sind, etwas Bestimmtes zu gewinnen, zu erringen oder festzuhalten, erleben wir oft, wenn wir es haben, dass es gar kein Gewinn ist, kein Lebensglück, keine Lebenserleichterung für unsere Seele. Manchmal fühlt es sich an, als ob es hohl wäre. Sein Leben festhalten und retten wollen, ist nichts anderes als Ausdruck von Existenzängsten. Muss man sicher tiefer darüber nachdenken. Wer nur auf Sicherung bedacht lebt, hat wenig Vertrauen zu Gott. Christen leben im Hier und Heute und hoffentlich mit beiden Beinen auf der Erde und zugleich im Horizont der Ewigkeit. Ihr Lieben, das ist das Entscheidende. Ewiges Leben zu gewinnen bedeutet den absoluten Hauptgewinn. Völlig konkurrenzlos. Dafür gibt es keinen Preis, den man irgendwie in Zahlen oder in Einheiten menschlichen Lebens ausdrücken könnte. Das ewige Leben ist der Hauptgewinn für jeden. In der Bergpredigt hat Jesus einmal gesagt, an euren Taten sollen eure Mitmenschen euch erkennen. Es gibt ja wunderschöne, spannende Fernsehserien, die sogenannten Tatorte. Wisst ihr, was der spannendste Tatort ist? Unser Alltag. Da, wo wir leben. Da, wo wir Liebe verschenken können. Da, wo wir barmherzig sind und unterstützend und helfend und was auch immer. Gott hat seine Liebe ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, im Römerbrief nachzulesen. Das größte Gefäß, das es überhaupt geben kann, für die Füllmenge der Liebe Gottes ist unser Herz. Nicht die Pumpe, die da schlägt. Die Forscher haben es ja immer noch nicht entdeckt, wo es denn ist. Aber wir haben ein Herz, das Gott füllen will mit Liebe. Ihr Lieben, Glaube kostet uns nicht viel. Nur eins. Unser Leben. Unseren Gehorsam. Unser Hören auf die Stimme Gottes, Herr, was willst du, dass ich heute tun soll? Aber, ich habe euch die Bilder gezeigt, kleine Einblicke vermittelt, während wir hier in einem wunderschönen Gotteshaus, herzlichen Glückwunsch, Gottesdienst feiern, sind viele benachteiligt, bedroht, Telefonterror, Einschüchterung, bedrängt, gefangen. Im Hebräerbrief steht, 13, Vers 3, kümmert euch um alle, die wegen ihres Glaubens gefangen sind und leiden, so als ob ihr selbst betroffen wäret. Wissen Sie, was das heißt? Ranlassen. Heranlassen an unser Herz. Dass wir uns betreffen lassen von diesen Schicksalen. Der vielen, vielen. Es gibt eine Zahl geschätzt von 100 Millionen. Kümmert euch um alle. Ja, wie soll man denn das schaffen? Kann man ja nur einknicken bei. Das geht nur, wenn die ganze weltweite Gemeinde Jesu sich darin eins macht. Und damit komme ich zu meinem Schlussgedanken und bitte um das Bild. Gott hat uns einen Schlüssel gegeben, ihr Lieben. Einen Schlüssel, der nicht nur in ein Schloss passt, sondern einen Generalschlüssel. Gebet ist der Generalschlüssel Gottes, den er uns ausgehändigt hat. Wer von Ihnen ist im Besitz eines Generalschlüssels? Oh, nicht mehr? Ah, doch. Auf 20 kommen wir, glaube ich, ja. Ein Schlüssel für ein großes Gebäude, ein Krankenhaus, ein Bürogebäude, eine Gemeinde oder was auch immer. Das heißt im Klartext, wir beten sicher zuerst für unsere eigenen Anliegen. Wir beten für unsere Familien, für unsere Freunde, für unsere Nachbarn, für unsere Gemeinde, für unsere Stadt, für unser Land, hoffentlich. Und wir beten genauso für die verfolgten Christen in der Welt. Und dieser Schlüssel passt immer. Wenn wir Gott bitten, wird er uns erhören. Ihr Lieben, wir sind die Gemeinde Jesu. Wir sind die Menschen, die Gottes Liebe empfangen haben, um sie anzuwenden und weiterzugeben. Beten heißt eintreten vor dem Thron Gottes, vor dem Allmächtigen, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf der Erde. Jeder leidende Christ im Untergrund in Nordkorea. Jeder geflohene Christ im Irak. Asia Bibi in Pakistan. Die in Ägypten, in Nigeria und wo immer auf der Welt sind exakt ein Gebet weit von uns entfernt. Deswegen ist das meine Einladung. Und eigentlich ist es eine doppelte. Dass wir selber sagen, wer bin ich eigentlich als ein Nachfolger Jesu? Oder will ich erst einer werden, weil ich es noch gar nicht richtig bin? Heute eine wunderbare Gelegenheit. Und die zweite Einladung sind meine Worte vom Anfang. Ich möchte Sie herzlich einladen, ein unterstützender Beter zu werden für die verfolgte Gemeinde Jesu in dieser Welt. Diese Menschen hat Jesus zu unseren Brüdern und Schwestern gemacht. So nahe sind sie uns und wir ihnen. Gott segne sie. Amen.